Jetzt aber, Entschuldigung. Ich habe extra hier so einen Präsenter gekriegt. Das ist nämlich viel praktischer, als wenn man immer hin und her laufen muss und Folien schiebt, wenn man so einen Präsenter hat. Wenn man ihn denn hat. So, guten Morgen auch nochmal von mir. Benedikt ist mein voller Name. Ich selber mag ihn nicht so vom Klang her, weil er hört sich irgendwie so, ach, der hört sich so doof an. Aber die Bedeutung ist super. Ja. Von daher will ich da meine Eltern auch gar nicht, denen gar nicht böse sein, dass sie mich so genannt haben. Meine Eltern wohnen in Münster, kommen aus Münster. Und ich komme auch aus Münster. Und auch die Eltern meiner Frau kommen aus Münster, von Andrea, die gerade oben ist mit unseren drei Kindern. Genau, die ähnlich wie auch bei euch eine Schwemme neuen Lebens in unsere Gemeinde in Münster tragen. Und ihre Freunde auch. Wofür wir dankbar sind. Und denken weiter so. Genau, ich hoffe, die werden da oben glücklich werden. Genau, wenn ihr gleich das Gefühl habt, dass es ein großes Durcheinander, ein Rumoren gibt, ein Lärm, als käme vom Himmel eine Herrscher, erschreckt euch nicht, es sind nur die Kinder, die haben heute was Besonderes vor, ich sag's schon mal. Ja, ich habe über mich schon ein bisschen was gesagt, ich bin irgendwie so Anfang 40, 78, 41. Und ich habe, die Lehrerei gelernt. Bin Lehrer in Münster, aber trotzdem ganz zufrieden. Ich meine, manche sagen jetzt gerade in diesem Moment super zufrieden, weil gerade morgen die Herbstferien anfangen. Und dann ist das ja ein ganz guter Grund, Lehrer zu werden, weil man so viel frei hat und so viel Geld kriegt. Und beides war bei mir eigentlich nicht der Grund, warum ich Lehrer geworden bin, sondern die Gründe waren eher noch verschachtelter und noch komischer. Ich bin da so reingestolpert, dann war ich's und bin nicht wieder rausgekommen, muss man so sagen. Hab mich dann aus Versehen in einen Ort verliebt und in eine Arbeit verliebt, die ich einfach ganz furchtbar fand, als ich selber Schüler war. Aber als Lehrer geht's irgendwie. Genau, ich verstehe mich da eher so als Verbündeter der Menschen, die in dieser Institution durchaus auch leiden. So, und trotzdem habe ich als solcher, habe ich jetzt Ferien, ne? Und so mancher sitzt da und denkt so, wie geil ist das denn? Der hat frei und dann sogar im Sommer immer 6,5 Wochen. Und ich muss sagen, ich freue mich da auch super drauf, auch jetzt auf diese Herbstferien. Und ich mache das vorher immer so, dass ich ganz viele Dinge, von denen ich denke, die wären eigentlich ganz wichtig für mein Leben, dass ich die in diese Herbstferien tue, so. Und in Ferien an sich so. Und was ich noch mache ist, dass immer wenn ich in meinem Alltag, wo keine Ferien sind, ganz viel Stress habe, denke ich, ist ja egal, ich habe ja dann Ferien. Das heißt, ich packe vorher die Tage mega voll und die Wochen mega voll, weil ich weiß dann, ich werde irgendwie so gerade noch ins Ziel stolpern und abschlagen. So mit letztem Röcheln werde ich diese Ferien erreichen und dann werde ich auferstehen. Ja, dann wird alles wieder gut werden. So, und dann werde ich auch endlich mal die ganzen Sachen halt schaffen und vor allem halt auch mich erholen und die ganzen Sachen schaffen und mich erholen. So. Und beides ist mir ein großes Anliegen und das führt regelmäßig dazu, dass ich so unglaublich gestresst aus diesen Ferien komme, weil ich entweder voll viel Sachen mache und denke, eigentlich super gut, aber ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mich eigentlich entspannen sollte. Oder ich entspanne mich und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich doch diese ganzen Sachen machen wollte, diese großen Projekte. Und eigentlich ist das total bescheuert, aber es gibt ganz schön Einblick in ein Grundproblem, was ich, glaube ich, nicht alleine habe. Ne? Also es gibt auch noch mehr Lehrer, aber es gibt halt auch Menschen, die arbeiten echt und die haben ja auch sowas wie Urlaub. Und die kennen ja dasselbe auch, auf eine etwas andere Art und Weise vielleicht, weil die Zeiten, denen sie freiere Zeiten einteilen können, vielleicht kleiner sind. Andererseits gibt es auch Leute, die keine Arbeit haben, die haben das Problem noch viel radikalisierter, ja, weil die ganz viel Zeit haben, die sie totschlagen müssen und ganz viel zu schaffen haben eigentlich und andererseits das irgendwie aber auch nicht klappt. Also von daher, ich glaube, das Problem, dass wir Stress haben mit der Zeit, die wir frei haben, das haben wir, also ich kenne das auf jeden Fall von mir selber und ich weiß nicht, ob das ein speziell deutsches Problem ist, auf jeden Fall die Deutschen haben das und so protestantisch angehauchte, glaube ich, noch ein bisschen mehr, weil wir irgendwie was schaffen wollen, weil wir machen wollen und weil wir irgendwie tun wollen und auch das Gefühl haben, dass das total wichtig ist, dass wir Leistung bringen, dass wir das hinkriegen, So. Und in unserer Gesellschaft ist es jetzt auch nicht so ganz weit weg, sondern auch da sagt man ja zuallererst, man sagt, so heiße ich. Vielleicht noch, mein Name heißt eigentlich das, aber das sagt man eigentlich nie. Dann sagt man, das arbeite ich. Ja, um klar zu machen, was bin ich für einer, also was bringe ich für eine Leistung. Dieser Leistung schaffen Gedanken, den kennen wir total gut. Also ich kenne den auf jeden Fall super gut in verschiedensten Ausprägungen. So, und jetzt ist ein bisschen die Frage, was hat das eigentlich mit einem Gottesdienst, mit einer Predigt zu tun? Ich muss sagen, dass mich das, wie gesagt, gerade in Ferien regelmäßig an den Rand der Verzweiflung bringt. Merke aber auch, dass ich da auch nicht ganz alleine mitstehe, sondern dass das auch andere Menschen gibt, die das, an denen das nagt. Dass du was machen musst, was bringen musst, was leisten musst, dass du Gas geben musst. Und ich persönlich bin auch gut darin, solche Sachen dann in meinen Glauben zu übertragen. Und wir übertragen das, also ich bin so Gemeindeaktiver, so wow, Gemeindearbeit ganz wichtig und ganz entscheidend und mit viel Leidenschaft und Vision und übertrage das auch genauso willentlich oder aus Versehen, tue es aber, übertrage das häufig so in mein Leben als Christ, mein Leben in der Gemeinde, wir müssen was machen, wir müssen was hinbringen, was kriegen wir denn eigentlich hin? So. Und mitten in dieser Gemengelage hinein habe ich in den letzten Monaten etwas Wunderschönes entdeckt. Das ist nichts Neues, das ist mir auch nicht eingefallen, sondern das ist wirklich eine Entdeckung, die ich wie so ein Schatz gefunden habe. Ich bin so mehr darüber gestolpert. Unter anderem hat da auch Alex mit zu tun. Ne? Die ist so meine Buchdealerin und betet immer, was sie mir für Bücher mitbringen kann. Und bringt mir dann mit und ich muss mich dann nicht gedrängt fühlen, sie alle zu kaufen, nur weil Gott ihr aufs Herz gelegt hat, dass sie mir sie verkaufen soll. Heißt das ja nicht, dass ich sie kaufen muss. Ja? Ich kann sie auch liegen lassen und den Segen einfach an der Seite. Nein, wir machen das ganz vollkommen druckfrei. Ich fühle mich immer ganz geehrt. Und dann brachte sie auch ein paar Bücher mit, jetzt vor einem Dreivierteljahr sowas. Und Schwerpunkt von einigem, was ich da sah, war Ruhe, war Frieden, war Entspannung. Ja? Unter anderem von einem Schweden namens Thomas Sjögren. So brachte sie mir ein paar Bücher mit, die fand ich auch cool. Und ich muss sagen, die haben mich total getroffen, weil sie mich zurückgebracht haben zu einem Gedanken, der überhaupt gar nicht neu ist. Ein Gedanke, der ja mein Leben immer schon bereichert hat, seitdem aber wieder neu bereichert. Ich bin unter anderem über ein Ding geflogen, und zwar Matthäus 11. Und da sagt Jesus Folgendes. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So, das lese ich. Boah. Und denk wieder, wie geil ist das denn? Das ist doch schön, das ist doch großartig, das ist doch eine Einladung, die ist für mich gemacht. Und wenn ich so mal in den Jahren zurückgehe und immer mal wieder schreibe ich mir so Sachen auf für mein Leben, die ich mir merken will oder wo ich so über mich nachdenke. Auch da habe ich das Gefühl, dass ich dann was geschafft habe, wenn ich das aufgeschrieben habe. Nicht nur so drüber nachgedacht, sondern so Haken hinter. Immer wieder taucht da ein Gedanke auf und ein Wunsch. Da steht, ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe. Und das ist so, ich habe mal wirklich geguckt, das ist so, bevor wir drei Kinder bekommen haben, natürlich auch während wir drei Kinder bekommen haben, und jetzt auch, nachdem wir sie haben, auch vorher schon in meinem Studentenleben, ich brauche Ruhe, eine tiefe Sehnsucht danach, endlich Ruhe zu haben, Frieden zu haben, runterzukommen. Und da sehe ich, dass Jesus genau das für mich hat. Und genau diese Einladung sagt, er sagt, komm, du sollst erquickt werden, also du sollst erfrischt werden. Du sollst runterkommen, du sollst Ruhe finden. Du sollst lernen von mir, und zwar von einem, der demütig und der sanftmütig ist. Komm, ich habe eine Aufgabe für dich, aber die überfordert dich nicht. Mein Joch ist leicht. Und immer wieder denke ich so, ist das denn die Möglichkeit? Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, oder? Ist das so? Und wenn ja, ich meine, Also er sagt das jetzt nicht mir, er sagt das den Jüngern damals, oder? Also kann man das jetzt so direkt auf mein Leben übertragen? Bei den Geboten ist das klar, ne? Die können wir so direkt auf unser Leben übertragen. Aber bei solchen Sachen, so Einladungen, ich weiß auch nicht. Und außerdem, wenn er die Jünger damals meinte, die waren auch ein bisschen cooler drauf als ich, ja. Also das waren Leute, die es wirklich auch geschafft haben, die auch so eine unmittelbare Nähe zum Herrn hatten. Nicht immer mal wieder in so komische Feriendepressionen und ich zweifle an meinem Heiland und Erlöser Zeiten hatten, sondern die waren richtig cool drauf. Und die hat er eingeladen, ja, nicht mich. Dann gucke ich nochmal hin, was? Die mühselig und beladen sind, die hat er eingeladen. Plötzlich sehe ich, ja, wow, okay. Mühselig? Das hört sich nicht nach fluppigen, ich bin Jünger und lauf Jesus hinterher an. Ja? Nicht nach, ich habe alle Antworten schon, kein Problem. Mein Alltag, es ist ein Wandern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nein, das ist, es geht euch echt nicht so gut. Es ist anstrengend für euch, oder? Ist es nicht anstrengend? Ja? Seid ihr nicht beladen? Habt ihr nicht Lasten zu tragen? Ist das nicht schwer, mit eurem Job klarzukommen? Gleichzeitig mit eurer Familie? Mit den Sorgen um die Eltern? Ist es nicht schwer, mit eurer Krankheit durchs Leben zu kommen? Ist es nicht schwer, mit dieser Arbeitslosigkeit klarzukommen? Ist es nicht schwer, mit dieser Unsicherheit klarzukommen? Ist es nicht schwer, in einem Land zu leben, wo tatsächlich Menschen gefährdet sind, weil sie sich im Namen des Herrn treffen? Ist das nicht anstrengend? Und der sagt nicht, nee, ist alles easy, kein Problem, entspannt euch. Der sagt, kommt her, ich lade euch ein. Das ist nicht leicht, es ist anstrengend. Und es ist auch beladen. Das ist okay, wenn das so ist. Und dann sagt er, kommt alle. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euch erquicken. Das heißt, das ist ein Ziel von Jesus für das Leben. Für mein Leben und für dein Leben. Für so ein Christenleben. Das ist ein Ziel. Ein Vermächtnis. So auch in Johannes 14. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Das ist ein Vermächtnis, das Jesus für uns hat. Wir Jesus-Leute haben ein ganz besonderes Geschenk. Ein Vermächtnis, ein Erbe, das Jesus uns hinterlassen hat. Das uns prägen kann, das uns prägen soll, prägen darf, was auch immer. Frieden. Ein Mittel gegen Beunruhigung. Und gegen Verzagtheit. Verzagtheit finde ich so, ich finde ja Deutsch manchmal schwierig. Benedikt zum Beispiel finde ich total ekelhaft. Diese Benedikt, so. Aber Verzagtheit. Ich finde, da kommt schon diese ganze Enge und das bringt auch vom Klang her ganz gut das zum Ausdruck, was ich kenne an Verzagtheit. Die Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit, Niedergeschlagenheit, Zweifeln hin und her, dies und das, Zagen und Zaudern. Ach, ich weiß auch nicht so genau. Jesus bringt ein Mittel gegen Verzagtheit. Und er lädt uns ein in ein Leben, wo wir mit dieser Verzagtheit umgehen können. Er sagt aber eins, glaubt nicht, das sei so, wie das in der Welt läuft. Also glaubt nicht, das ist irgendwas, was in so innerweltlichen Bezügen geht. Also nicht so ein Psychotrick, nicht eine neue Technik. Also nicht, dass Psychotricks und Techniken schlecht wären, muss man sagen. Ja, aber sie haben so ihre Grenzen. Und das, was Jesus bringt, ist etwas, das geht darüber hinaus. Klar ist positives Denken schön. Ja, ich bin auch so ein Zweckoptimist. So sehr, dass einige Menschen in meiner Familie hin und wieder ein bisschen genervt sind davon. Ja, du hast ein einfaches Leben. Andere sagen, einfach unrealistisch. Das sind so Techniken, das sind so Angewohnheiten. Klar, die kann man sich irgendwie draufziehen. Aber was Jesus bringt, ist was grundsätzlich Neues. Etwas anderes. Andererseits, so neu ist das jetzt nur auch nicht. So neu ist das nicht, sondern ich glaube, das, was Jesus bringt, ist so alt, wie die Welt alt ist. Das Versprechen, das er da bringt, ist ein Versprechen, das gibt es ganz am Anfang. Das Bedürfnis, die Sehnsucht, die er stillt, die gibt es ganz zu Anfang. Wir lesen aus der Schöpfungsgeschichte. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte. Und was passierte? Natürlich, er machte den Menschen. Und es war die Vollendung des siebten Tages. Halleluja. Der Mensch als Krone der Schöpfung, als letzten Stein, der das Ganze perfektioniert hatte. Nö. Nicht der Mensch. Wir lesen weiter. Er vollendete das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. Oder Luther übersetzt, er erquickte sich. Gott erquickte sich. Gott ruhte. Das Erste, was der neue Mensch hört, nachdem er erschaffen ist, ist, so, jetzt mache ich es fertig. Und zwar jetzt, entspann dich. Ruhe aus. Erquicke dich mit mir. Wir machen Pause, du und ich, Mensch. Wir machen Pause. Er ruhte. Und Gott sagt, wisst ihr, was in das Wesen dieser Welt reingehört, ist, dass ihr euch ganz, 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 ganz regelmäßig mal eins klar macht. Ich halte das Ding am Laufen. Ihr haltet das Ding nicht am Laufen. Ich bin Gott, ihr seid nicht Gott. Und ihr sollt euch da wirklich richtig, richtig gut dran erinnern. Ihr sollt euch da so gut dran erinnern, dass ihr alle sieben Tage lang mal 24 Stunden das ertragt, dass ihr nicht Gott seid. Dass ihr damit mal klarkommt, dass ihr das checkt. Ihr seid nicht Gott, ich bin Gott. Und dass ihr euch wirklich bitte 24 Stunden lang mal richtig Zeit nimmt, das so zu durchleben, mit allem eurem Sein. Das heißt, ich weiß, ihr arbeitet voll gerne. Na klar wollt ihr arbeiten. Ihr wollt sehen, dass ihr was schafft, dass ihr was macht. Habe ich auch. Ja? Gott hat es selber. Gott ist kreativ. Gott hat mega Bock zu machen und zu schaffen, zu tun. Und ja, er baut und baut und baut und schafft. Und ach, wie schön. Und er sieht sein Werk und er findet es richtig gut. Und so sind wir auch. Ich liebe es, zu schaffen, zu machen, zu tun. Hinzukriegen, yeah, und dann gucke ich mir an, und wenn das dann gut ist, das ist so ein schönes Gefühl. Und er sagt, mach das gerne, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, aber am Sonntag, da mach doch Pause. Ja, ich weiß, die Historiker und klugen Bibelleser unter uns wissen, dass wir anders anfangen. Dann fangen wir mit Sonntag an und mach Samstag Pause. Ja, darum, wir können uns darüber nochmal streiten. Ich habe so verschiedene Streitlinien im Netz gesehen, wo sich Leute streiten. Na, wir müssen alle Samstag. Nein, wir müssen Sonntag. Nein, Samstag. Nein, Sonntag. Und sogar einen, der dann gesagt hat, nein, der Streit um Samstag und Sonntag ist vom Teufel eingegeben, weil ihr keine Pause macht, sondern euch drüber streitet, ob Samstag oder Sonntag Pause ist. Ja, ist mir auch egal. Ja, also ist nicht mein Thema. Ja, macht das mit euch selber aus und eurem Leben. Aber Gott sagt auf jeden Fall, arbeiten, 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 schaffen, erzeugen, machen, tun und nichts. Nichts machen. Gott, Gott sein lassen. Und einmal kurz zurücktreten und sagen, okay, heute halte ich die Welt nicht am Laufen, weil ich grundsätzlich die Welt nicht am Laufen halte. Ich will mich einen ganzen Tag daran erinnern, dass Gott die Welt am Laufen hält. Und das ist tatsächlich ein Ding, das wird dann ziemlich groß. Das wird ziemlich groß, und zwar so groß, dass im Rahmen der Gesetzgebung für das Volk des Herrn, der Herr zu Mose sagt, sagt denen mal Folgendes. Ihr sollt meine Sabbate halten, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Generation zu Generation, damit man erkennt, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Das ist ein Zeichen, damit man etwas erkennt. Ein Zeichen, damit ihr was klar kriegt. Ihr kriegt sonst nicht in eine Birne. Ihr rafft das sonst nicht. Ihr denkt, wir können immer durchmachen. Wir sind unsterblich. Wir können alles. Nee. Mach mal Pause. So, damit ihr erkennt, ich bin der, der euch heiligt. Nicht euer Werk heiligt euch. Nicht deine Arbeit macht dich heilig. Nicht, dass du so eine tolle Mama, so ein toller Papa bist, macht dich heilig. Ich mache dich heilig, spricht der Herr. Darum haltet den Sabbat. Denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entweiht, hat den Tod verdient. Denn jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, soll aus der Mitte seiner Stammesgenossen ausgemerzt werden. Sechs Tage darf man arbeiten. Der siebte aber ist Schabbat, heilige Ruhe für den Herrn. Jeder, der am Sabbat arbeitet, hat den Tod verdient. Gott setzt das maximale Zeichen, die maximale Grenze, den maximalen Zaun, den er ziehen kann, zieht er um diesen Tag und sagt ganz ehrlich, die Heiligkeit dieses Tages darf durch nichts verletzt werden. Und es ist mir in einem allerhöchsten Maße ein Anliegen, dass das für mein Volk gilt. Sie sollen den Sabbat halten, um ihn zu feiern von Generation zu Generation. Das, was ihr an diesem Tag erlebt, das sollt ihr feiern, ja, feiern. Und zwar im besten Sinne feiern. Setzt euch zusammen. Ich habe ein paar Ideen. Esst was, trinkt was, singt Lieder, tanzt. Fahrt weg. Nee, fahrt nicht weg, bleibt, wo ihr seid. Feiert einfach. Trefft eure Leute und macht euch gegenseitig nochmal klar, du bist nicht Gott. Ja, ich bin auch nicht Gott. Wie geil, er ist Gott. Wir feiern. Lass es uns tun. Alle sollen Pause machen. Alle. Alle? Alle. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel, dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Alle sollen sich ausruhen, wie du. Denk doch mal dran, dass du Sklave warst in Ägypten und dass dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestreckten Arm von dort herausgeführt hat. Auch da wieder, erinnere dich doch mal dran, wie stark der Herr ist, ja? Denn er war es doch, der damals das Volk 7-mal um Jericho herumführte, oder? And the walls came tumbling down, ja? Auch damals, ja, wurde das Schofarhorn geblasen. Es wurde ein lautes Getöse gemacht, es wurde gebetet, gesungen, gefeiert, getanzt. Und Gott sagt, macht mal Pause. Und dann tippelt ihr einfach da 7-mal rum. Wieso? Damit klar ist, dass ihr das nicht vollbracht habt, sondern dass ich es gemacht habe. Und dann... Yay! Ja, Mann, das ist euers. Nimm's ein, nimm's ein. Ja? Genau, was die machen, ist genau das, was wir machen müssen. Wir müssen das einnehmen. Ja? Das Land, in das sie ziehen, das Land, in dem sie ausruhen können, in dem Gott Gott ist, das betritt man nicht automatisch. Da wird man nicht irgendwie reingesogen, reingezogen, reingeschubst oder so. Im Hebräerbrief hören wir, lasst uns ernsthaft besorgt sein, dass keiner von euch zurückbleibt, solange die Verheißung, in seine Ruhe zu kommen, noch gilt. Denn auch uns ist das Evangelium verkündet worden, wie jenen. Doch hat ihnen das Wort, das sie hört, nichts genützt, weil es sich nicht durch den Glauben mit den Hörern verband. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, kommen in seine Ruhe. Hier wird ein Unterschied gemacht zwischen denen, die in das Land der Ruhe kommen, die in diesen Frieden kommen, und denen, die das nicht tun. Mit dem Hinweis, pass auf, dass du nicht aus Versehen auf der falschen Seite stehst. Pass auf, dass du nicht aus Versehen das Land der Ruhe nicht mitbekommst. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, wir kommen in seine Ruhe. Bei uns hat sich das Wort mit dem Glauben verbunden. Das Wort nützt nichts, wenn es sich nicht mit Glauben verbindet. Und Glauben ist an dieser Stelle nicht gemeint als etwas für wahr halten. Ja, wir haben so in Europa, so im Laufe von Aufklärung und auch schon vorher, haben wir schon so einen starken Akzent drauf gelegt und für uns in der deutschen Sprache auch, dass Glauben heißt, dass ich etwas ganz stark für wahr halte. Ganz dolle und ganz dolle für richtig halte und ganz doll drüber nachgedacht habe. Das ist auch super und wichtig. Denkt weiter nach, haltet Dinge für wahr, die wahr sind. Aber Glauben meint hier noch mehr. Es meint mich darauf verlassen, mit meinem ganzen Sein darauf vertrauen, meine Handlungen dadurch prägen lassen, mein ganzes Sein dadurch ziehen lassen. Okay, was müssen wir tun, um in dieses Land der Ruhe zu kommen? Wir lesen weiter im Hebräerbrief. Wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken aus, wie Gott von den Seinigen. Bemühen wir uns also, in jene Ruhe einzugehen, damit niemand aufgrund des gleichen Ungehorsams zu Fall kommt. Was sollen wir tun? Ruhen. Was sollen wir machen? Nichts machen. Glauben heißt an dieser Stelle Gott machen lassen. Gott die Heiligung machen lassen. Wenn du nicht aufhörst, was zu tun, um dich vor Gott zu empfehlen, nicht irgendwann mal sagst, okay, ich komm damit nicht weiter, nicht irgendwann mal sagst, okay, Gott, das ist dein Ding, dann wirst du es nicht bekommen. Der Friede, den wir in Christus bekommen haben, ist der, dass er für uns die Gerechtigkeit besorgt, ist, dass er uns heiligt, dass er alles getan hat. Das ist das Ding. Er hat für uns alles bereitet. Und wenn wir jetzt wieder uns selber in diese Stelle setzen und sagen, nee, ich muss das doch irgendwie hinbiegen, durch meine regelmäßigen Gebetszeiten oder durch mein tolles Bibellesen oder dadurch, dass ich fremde Besuche einlade oder verprügel. Ja, also wenn ich auf irgendeine Art und Weise versuche, wieder selber dafür zu sorgen, dass Gott mich richtig, richtig gut findet, dann verscherze ich mir die Ruhe, die ich habe von Gott. Was kann ich tun, um Gott zu gefallen? Aufhören zu versuchen, ihm zu gefallen. Hey, halt. Nee, das kann doch nicht sein. Wie, jetzt soll ich aufhören, versuchen, Gott zu gefallen? Ist ein bisschen die Frage, warum du das machst, ne? Warum versuchst du, Gott zu gefallen? Um ein reines Gewissen zu haben? Dann vergiss es. Damit Gott endlich Ja sagen kann zu dir? Dann vergiss es. Damit du dich gut fühlst, vergiss es. Gott hat alles für dich getan und hat dir ein Geschenk dahingelegt, von dem er sagt, das kannst du nur nehmen, wenn du die Hände leer hast. Wenn du da in dem Moment deine Bibel drin hast, dein Gebetbuch drin hast, dein Gemeindekonzept drin hast, dann kannst du das nicht nehmen. Was du brauchst, ist Gerechtigkeit, ist Gnade, die ich dir einfach schenke. Als du noch gottlos warst, als du gesagt hast, Gott interessiert mich nicht, keine Ahnung, wer das ist, da hat er gesagt, ja, ich will genau dich. Und das Ding dürfen wir niemals verlieren. Niemals. Der Sabbat, die Ruhe Gottes, die er ausgeschüttet hat, ist das Ja Gottes zu dir. Und das Nein zu allem anderen. Ruh dich aus von den Werken, die du machen willst, um dich vor Gott zu empfehlen. Es gibt nichts, was an diese Stelle treten darf. Darum, lass uns einen Sonntag feiern und uns da richtig reinhängen und uns da reinlegen. Ausruhen und sagen, okay, ich kann nichts tun und ich kann den ganzen Tag lang nichts tun. Nichts, um mich vor Gott zu empfehlen. Ich kann einfach nur feiern, dass er alles für mich getan hat. Das heißt, ich muss also doch den Sabbat feiern, ja? Also das muss ich wenigstens machen, oder was? Das ist das neue Gesetz jetzt, ja? Entspannen. Ne, es ist ein bisschen wie wenn ich halt den Wellness-Gutschein geschenkt bekomme, ne? Den kann ich halt nehmen und dahin fahren, dann bin ich entspannt. Oder ich lasse es sein. So, dann bin ich nicht entspannt. Die Freude an der Gnade kommt, indem ich die Gnade genieße. Und meine Lieben, ich glaube, das haben wir so ein bisschen, weiß ich nicht, wodurch und wie, so ein bisschen außer Acht gelassen. Dass wir Christen eigentlich Frieden haben mit Gott durch Jesus Christus. Und dass dieser Frieden unser ganzes Leben durchziehen soll. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, die können wir auch nicht nur mit dem Kopf fassen. Es gibt so eine Idee, dass wir einfach die richtigen Sachen denken und dann ändert sich unser Leben. Ich glaube, Gott hat da eine ganz gute Idee dafür, dass es anders ist. Dass wir unser Leben so ändern können, dass wir die richtigen Sachen denken. Wenn ich mir den Sabbat angucke, dann sagt er, alle 7 Tage lang machst du nichts. Da machst du nichts. Da darfst du nicht arbeiten. Nichts herstellen, nichts erschaffen. Da darfst du feiern. Ja, klar darfst du feiern. Ja, jetzt fangen wir wieder an, so, ja, was darf man denn überhaupt dann? Darf man dann gar nichts? Und wir denken auch, ja Moment, das ist ja auch was für die Juden. Ne? Wir sind ja irgendwie erlöst vom Zwang des Gesetzes. Wir müssen gar nicht mehr feiern. Ja, diese Art von Entspannung ist uns doch nicht mehr auferlegt. Ja, oder? Irgendwie? So, und dann kommen wir raus aus der Nummer, ne? Ich muss auch sagen, ich glaube, die Auswirkungen, die das hätte, wenn wir das mal ernst nehmen und tatsächlich, also jetzt mal tatsächlich sagen, es gibt einen Tag in der Woche, da machen wir nichts. Da treffen wir uns einfach mit den Menschen um uns rum und feiern einfach nur, dass wir nichts machen, sondern dass Gott alles macht. Wenn das, glaube ich, sich so durchzieht, oh, das ist für die Leute um uns rum tatsächlich ein Zeichen. Und das ist in unserer Zeit nämlich gar nicht so einfach. Es gibt so ein Symbol unserer Zeit, das, glaube ich, ganz gut darstellt, dass wir in einem relativ antisabbatischen Zeitalter leben. Der Sabbat sagt, bleib, wo du bist, entspann dich. Du musst gar nichts. Mit wem musst du reden? Mit den Leuten, die um mich drum sind. Guckst du an und sagst so, hey, Shalom Shabbat, ich wünsche dir alles Gute. Und wenn du Nachbarn hast, lad sie ein und ess zusammen. Und wenn jemand auf der Straße vorbeikommt, dann sagst du, hey, hast du gerade was zu tun? Ne, ist ja Sonntag, ne? Ja, wenn du Bock hast, komm rein, essen. Wir essen gerade. Mach eine große Runde. Lad die Leute ein. Und dieses Teil hier kann manches von dem erleichtern, aber ganz, ganz viel erschwert es auch. Ja, unser Smartphone, unsere Erreichbarkeit zerstört ganz viele von diesen Momenten, in denen wir ganz da sein können. Die Grenzen, die Gott gezogen hat, wir erinnern uns, mit der Todesstrafe sagt er, bitte macht doch nicht, arbeitet nicht, macht nicht eure Gänge, heißt es woanders. Ist hier halt ganz einfach kaputt, ne? Bing, oh ja, das Protokoll muss ich noch schicken. Ja, mache ich morgen, oder? Oder kann ich auch jetzt, ich hab's jetzt hier eben drauf, so, ne? Kannst du eben noch schicken, so, was soll das? Bing, ah ja, cool, ja, Twitter, ich habe neulich Twitter entdeckt für mich. So, ja. 1000 Sachen, wo wir nicht jetzt und hier da sind, sondern wo wir anders sind. Und wo uns ein Gerät sagt, nicht wo du jetzt hier bist und wie du jetzt bist, ist okay, sondern du bräuchtest noch einige Informationen für dein Leben, weil dein Leben sonst fade ist, langweilig ist, weil du uninformiert bist, weil du nicht up to date bist, weil du nicht drauf bist, weil du den Kontakt zu deinen Freunden verlierst. Ja? Wie kannst du es wagen, diese sozialen Netzwerke nicht zu benutzen? Mitarbeit in der Gemeinde. Wir haben nach wie vor so WhatsApp-Gegner. Boah. Die müssen was ertragen und was erleiden. Die sagen, ja, wie kannst du mich noch anrufen? Ich so, wie kann ich dich anrufen? Es ist viel leichter so. Ich kann dich jederzeit und ich will dich jederzeit erreichen. Ja? Das ist super antisabbatisch. Darum, was wäre denn einfach mal, wenn du für einen Sonntag sagst, ich mach das Ding einfach aus. Nein, auf keinen Fall. Das kann doch nicht. Ist das möglich? Und das ist ein bisschen egoistisch auch, oder? Wenn wir jetzt anfangen, irgendwie Sabbat zu halten, Sonntag mal nichts zu machen, das ist super egoistisch. Du denkst wieder nur an dich. Du willst deinen Frieden haben, du willst deine Ruhe haben. Und die anderen? Was mit deiner Familie? Was mit deinen Freunden? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer hat denn eigentlich was davon, wenn ich über meine Grenzen gehe? Also halten wir nochmal fest, Gott sagt so, ihr braucht alle 7 Tage, braucht ihr echt mal einen Day off. Ich so, ja, damals schon, ganz andere Zeit, da war es super stressig. Wir leben in der Moderne, wir sind viel entspannter. Außerdem sind wir gar keine Juden in dem Sinne. Wir sind Christen, wir haben die Freiheit. So, und darum lasse ich das mal sein. Ja, und dann kommen irgendwann die Herzrhythmusstörungen und du denkst so, was ist denn eigentlich los in meinem Leben? Aber wir wollen nicht so egoistisch sein, ja, dass wir für uns irgendwie Frieden haben und uns Ruhe einräumen. Aber ich frage mich andererseits, wer hat denn was davon, wenn ich das nicht akzeptiere, dass ich einfach Grenzen habe, dass ich nicht Gott bin? Hat Gott da was von? Nö. Habe ich selbst da was von? Nein! Ich bin gestresst, ich bin genervt, ich bin gehetzt. Haben meine Nächsten was davon? Haben da meine Kinder was von, wenn ich nicht mehr so geil angespannt bin? Wenn ich irgendwie einen Tag lang irgendwie das irgendwie hinkriegen würde, mal ein bisschen runterzukommen? Wenn ich so genervt bin? Ganz ehrlich, wenn wir es umdrehen, dann wird doch ein Schuh draus. Ist es nicht lieblos, wenn ich meine Grenzen nicht respektiere? Ist es nicht lieblos, wenn ich mich selber runterwirtschafte und mich dann meiner Umgebung aussetze? Ich habe mal gehört, irgendwie ab 40 ist man selber zuständig dafür, wie man aussieht. Also so, was das Gesicht angeht. Ja, ob man nach einem schauen, dass Falten durchs Leben geht oder ist ein bisschen entspannter. Klar, jetzt haben wir Familien, viele haben Familien, um die sich kümmern können und das ist natürlich Entgrenzung per se. Und dann haben wir noch Leute, da drehe ich total am Rad, wir haben zu zweit drei Kinder, es gibt Leute, die haben alleine drei Kinder und dann noch die kranke Mama dabei. Jetzt sage ich denen, die sollen sich entspannen, ja, danke schön. Jetzt müssen wir aber nochmal zurückgehen. Dieser Sabbat ist im Judentum gedacht nicht als ein Kleinfamiliending, sondern als ein Großfamiliending, als ein Gemeindeding. Und wie wäre das denn mal, wenn wir uns gegenseitig angucken, unser Leben reingucken und sagen so, hey, du könntest echt mal voll guten Sabbat gebrauchen, oder? Neulich kommt eine Freundin aus der Gemeinde vorbei und ruft an und sagt so, hey, ich habe einen Kuchen, soll ich vorbeibringen? So, wie, du hast einen Kuchen? Ja, ihr habt irgendwie gestern erzählt, ist alles stressig bei euch und so. Und ich habe gerade mal eine Käsesahne gebacken. So. Geil, so, ich habe erstmal Danke gesagt. Gut, wir waren jetzt so gestresst, weil wir tags vorher Kindergeburtstag hatten und so viel Kuchen backen mussten. Dann ist halt am Tag danach eine Torte geschenkt kriegen. Aber das Zeichen zählt, ja? Das ist so. Die guckt mich an und sagt, hey, dein Leben, du könntest Ruhe gebrauchen. Ich mach dir was. Und das ist doch ein Ding. Wenn wir uns an Jesaja 58 erinnern, wo Gott sagt, euer Fasten geht mir auf den Sack. Wisst ihr, was gutes Fasten ist? Denkt an die Witwen, denkt an die Waisen, denkt an die armen Leute, nehmt die rein in euer Leben, sorgt euch um die, kümmert euch um die. Das ist der richtige Gottesdienst. Und das kann man doch auch mal mit so reinnehmen in so einem Sonntagsding, ne? Und dann können wir einfach mal Nein sagen. Auch Nein zu Familienfeiern am Sonntag. Was, das geht doch nicht. Nein zu, wir spielen Fußball am Sonntag. Nein, das geht doch nicht. Ich habe ganz viel, dass ich mag nicht gern Nein sagen, weil ich Angst habe, mit diesem Nein andere zu verletzen und zurückzuweisen. Andere könnte man Nein verletzen. Und andererseits denke ich, wenn ich andersrum mal mir das angucke, wenn mir jemand sagt, nee Ben, das kann ich nicht, da habe ich keine Zeit, dann denke ich ja nicht so ein Arsch. Boah, wie lieblos von ihm. Sondern ich denke, oh cool, das ist jemand, der kümmert sich um sich selber. Der sorgt sich um sich, das ist so eine gute Sache. Also offensichtlich denke ich, bei anderen wäre das ganz gut. Bei mir darf ich das nicht. Es ist übrigens total Jesus-mäßig. Jesus zieht auch dauernd Grenzen. Sagt so, ihr macht jetzt mal Pause. Nee, um euch kann ich mich gerade nicht kümmern. Ist jetzt Sabbat. Ach nee, Jesus sagt ja immer, der macht trotzdem was am Sabbat, ne? Der hebt den Sabbat eigentlich auf, oder? Ach ja. Wobei, was macht denn der am Sabbat? Der heilt Leute. Ist ja halt eigentlich auch ganz cool, oder? So am Sabbat Leute heilen. Er wird ja nur darum angefeindet, weil die ihn anfeinden wollen. Nicht, weil er am Sabbat Leute heilt. Was sagt er denn? Er sagt, Leute, wisst ihr was? Der Sabbat, der ist für euch da, nicht ihr für den Sabbat. Das ist Jesu Punkt dabei. Das ist der Grund, warum er das macht. Nicht, weil er sagt, der Sabbat ist schlecht, sondern er sagt, ihr braucht den Sabbat. Gönnt ihn euch, macht ihn nicht kaputt durch religiöse Regeln. Macht ihn nicht kaputt, indem ihr denkt, jetzt muss ich folgende Dinge tun, damit Gott glücklich ist. Das ist nicht Sabbat. Und darum ist es doch ganz cool, ich habe mir das mit Andrea vorgenommen, dass wir mal uns so angucken, wie ist denn das eigentlich mit unserem Sonntag? Wie machen wir das eigentlich? Und es gibt so ein paar praktische Sachen, die man zum Beispiel machen kann. Handy irgendwo hinlegen. Boah, geht. Ja, und plötzlich ist Ruhe. Einfach so. Oder wir haben uns überlegt, dass wir gerne, wenn ich so Sachen mache oder sie so Sachen macht, so Action am Sonntag, dass wir dann sagen, ja, man kann das so abhaken als Gemeindemensch unterhalber. Das war ja irgendwie doch Sonntag. Ich war ja im Gottesdienst. Gut, ich habe gepredigt und gebetet und nach den Lobpreis geleitet. Aber es war irgendwie doch Gottesdienst. Das ist doch Quatsch, ne? Ist voll anstrengend, herausfordernd und so weiter und so fort. Dann macht doch einfach einen Tag später mal Päuschen. Und wir haben versucht, das irgendwie so einzurichten, dass wir tatsächlich einmal in der Woche eine Zeit haben, wo wir rausgehen aus unserem Alltagsgetriebe. Das ist echt gut. Das ist so ganz praktisch. man muss das natürlich anpassen auf das, was man selber im Leben so hat. Das eine ist, was tust du eigentlich für Dinge, die dich stressen? Was denkst du für Sachen, die dich stressen? Was planst du für Dinge, die dich stressen? Und dann mal zu sagen, okay, der Herr hat mir einen Tag eingeräumt, in dem dürfen die mich gar nicht stressen. Ja? Also eine Sache, was sind denn die Dinge, die du vielleicht mal am Sonntag nicht machst? Ganz simpel. Dann zweitens hat er gesagt, macht Sachen und zwar heiligt den Tag, feiert, habt Gemeinschaft miteinander, erinnert euch daran, dass ich der Herr bin. Was sind denn Sachen, die man ganz gut machen kann, um das zu erleben? Was sind das für Orte, an die man gehen kann, wo man das machen kann? Und was tut man dann? Also was kann ich lassen und was kann ich machen, um das zu erleben? Und mit wem will ich das eigentlich machen? Mit wem will ich eigentlich meinen Schabbat verbringen? Genau, mit diesen Fragen möchte ich euch entlassen. Ich will auch nochmal mit uns beten. Und ich möchte auch insbesondere ich habe noch einen schönen Psalm, den lesen wir zum Schluss. Der ist cool. Der ist richtig cool. Fände das auch schön, wenn du jetzt sagst, das stresst mich maximal. Ja, das gibt's so Leute. Also ich zum Beispiel. Oder wenn du sagst, ich habe Angst, ich habe diese Sehnsucht, diese Ruhe zu haben, aber ich habe Angst, mein ganzes Leben gerät durcheinander. Ja? Sag das Gott, geh hin zu ihm. Mach das nicht mit dir selber aus, so, und dass du dann denkst, oh, jetzt muss ich das wieder alles hinkriegen. Und dann, mach das mit Gott aus. Geh zu Gott. Geh zu Alex. Die betet nämlich für dich. Und wenn du das Gefühl hast, oder wer das sonst macht, machen das noch andere? Ja. Also alle, die so heilig aussehen, würde ich sagen. Ja, dann gehen die Leute alle zu den Besuchern. Ne? So. Ach, ich bin zum ersten Mal hier. Ich glaube auch gar nicht. Ja, aber du siehst entspannt aus. Was lasse ich eigentlich? Was mache ich? Und mit wem? Und pass auf, ey, Gott sagt, mach das alle 7 Tage lang, 24 Stunden. Also wir haben richtig viel Zeit dafür. Ja, ja. Ich bete. Mit euch zusammen folgendes Gebet. Ich habe ausgemacht. Ein Wallfahrtslied von David. Herr, mein Herz überhebt sich nicht. Nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, mit Dingen, die mir nicht begreiflich sind. Vielmehr habe ich besänftigt, habe zur Ruhe gebracht meine Seele. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie das gestillte Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, warte auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns im Gebet bleiben.